SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer, schönen guten Abend. Mein heutiger Gast hat die Einkaufsgewohnheiten von Millionen Menschen verändert und er hat vielen Menschen im sogenannten globalen Süden geholfen, besser von ihren Waren leben zu können, mehr daran zu verdienen, fair bezahlt zu werden eben. Und da sind wir beim Stichwort Fairtrade. Dieses Siegel ist zwar nicht das einzige des fairen Handels, aber wohl das am meisten verbreitete. Dieter Overath war 30 Jahre lang Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Fairtrade Deutschland, der dieses gleichnamige Siegel vergibt. Und in diesem Jahr, beziehungsweise in diesen Tagen, gibt er diesen Posten auf. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Ja, herzlich willkommen. Ist mir eine Freude.
Herr Overath, wir sitzen jetzt hier wieder in einem Studio, persönlich nebeneinander, aber Sie waren bis gestern noch in Kenia, in Nairobi. Was haben Sie da gemacht?
Wir hatten unsere jährliche globale Versammlung, wo die Vertreter aus dem globalen Süden, also die Produzenten, Kaffee, Kakao, Bananen, die ja in kontinentalen Netzwerken organisiert werden, hingekommen sind und eben auch die Märkte. Also das, was wir hier mit Fairtrade Deutschland machen, passiert ja in ungefähr 25 Ländern auch. Also insofern war es Familientreffen der globalen Fairtrade Community und es war das erste Mal nach 3 Jahren, dass wir uns pandemiebedingt physisch getroffen haben und man konnte richtig merken, dass die Leute süchtig nach einem richtigen Austausch und wie wir bei uns gesagt haben, face to face waren. Also insofern war es ein tolles Erlebnis, endlich mal wieder beisammen zu sein.
Und ich glaube, es gab da auch ein paar bewegende Momente, in denen Sie im Mittelpunkt standen, richtig?
Ja, also ich bin the only surviving founding director. Also es gibt im ganzen System keinen der 30,5 Jahre, wo es noch kein Fairtrade international gab, dabei ist und der quasi alle Entwicklungen nicht nur als Zeitzeuge, sondern sehr agil mitgewirkt hat. Und ich habe dann den ersten internationalen Global Award für mein Lebenswerk bekommen und die Laudatio und die ganze Feier, die wir da in Nairobi hatten, gestern war schon toll. Also insofern besser oder würdiger kann ein Abschied kaum sein, von den Menschen verabschiedet zu werden, für die wir die ganzen Jahre gearbeitet haben.
Herr Overath, was ich in alten Zeitungsartikeln über Ihren Lebenslauf gefunden habe, das klingt ganz schön bunt. Aufgewachsen in Köln, in einer sehr katholischen Umgebung, dann Bürokaufmann, glaube ich, BWL-Student, irgendwo habe ich auch noch Briefträger gelesen, stimmt
ja,
das auch?
Mein Vater war Briefträger, mein Opa war Straßenbahnfahrer, singender Straßenbahnfahrer in Köln, durchaus als Unikum bekannt. Und ich habe erstmal von der Schulbildung nur Volksschule gemacht und bin dann als Zeitsoldat zur Bundeswehr gegangen und habe aber dann irgendwann eine Krise bekommen und ich habe sogar meinen Wehrpass in der Aktion Reservisten verweigern, wo eben auch die großen Nachrüstungsdebatten war, dieses Kapitel beendet. Aber das Gute während der Bundeswehrzeit war, dass ich Abendschule gemacht habe und meine Fachhochschulreife nachgeholt habe, um dann, früher hieß das zweiter Bildungsweg, Betriebswirtschaft studieren konnte. Also insofern habe ich die Zeit ziemlich gut genutzt, auch wenn es nach vielen ziemlichen Umwegen ausschaut.
Sie sind dann viel in der Welt herumgereist, waren unter anderem in Nicaragua nach der Revolution, also Anfang der 80er wird das dann wohl gewesen sein. Sie haben humanitäre Projekte unterstützt, eine Alphabetisierungskampagne, glaube ich. Was hatten Sie denn vor mit Ihrem Leben, als Sie so Anfang, Mitte 20 waren?
Ja, es war insofern eine Krise, weil mein Betriebswirtschaftsstudium, ich hatte total Lust auf Marketing und habe auch Personal studiert, also in dem Studium war es toll, aber danach dachte ich also, jetzt dafür zu sorgen, dass mehr Staubsauger oder irgendwelche andere Dinge verkauft werden, ist eigentlich nicht so mein Ding. Und deswegen habe ich erst auch über persönliche Beziehungen Spanisch gelernt, bin so ein bisschen in die Latino-Szene, wie man so sagt, hereingekommen und dachte, jetzt mach mal eine Zwischenstation in Mittelamerika. Und hier waren zwei komplett konträre Realitäten, in Guatemala und El Salvador, Militärdiktaturen und Menschenrechtsverletzungen der übelsten Sorte. Und dann war die Revolution der Sandinisten gegen Somoza gerade ein paar Wochen durch. Und dann dachte ich, mach dich nützlich. Und bin dann über ein paar Kontakte dann eben in das Umfeld von Ernesto Cardenal gekommen und habe versucht, mich nützlich zu machen.
Aber woher dieser Idealismus? Also, denn man kann ja schon sagen, Sie sind ein Idealist. Aber das wird ja nicht schon mit 17, 18, 19 klar gewesen sein.
Nee, definitiv nicht. Also in der Bruder-Klaus-Siedlung und familiär ist mir das nicht in die Wiege gelegt worden, dieser Weg. Es waren einfach berührende Begegnungen mit einer Katalanin. Wir reden hier über die Franco-Zeiten, die ich besucht habe. Bin mit ihr in ein Konzert von Juhi Jack, das war ein Freiheitssänger, was dann von der Guardia Civil aufgelöst wurde. Ich war noch bei der Bundeswehr. Und die Montserrat, so hieß die Freundin, die ich seinerzeit hatte, hat mir, ich will nicht sagen politisch, die Augen geöffnet. Also es sind ja oft Begegnungen im Leben, die einen auf eine andere Spur bringen. Und das war nicht nur zur Sprache, sondern das war auch etwas, wo ich es toll fand, wie der Freiheitskampf der Katalanen gegen diese wirkliche Unterdrückung unter Franco ihren Raum gefunden hat. Und das hat mich als Soldaten, der eigentlich definitiv nicht drauf aus war, irgendwelche Revolutionen anzuzetteln, extrem nachdenklich gemacht. Und es hat mir die spanische Sprache näher gebracht. Und über Sprache und solche Kontakte öffnen sich neue Türen. Und da war ich sehr dankbar für. Ich glaube, ich würde jetzt nicht hier bei Fairtrade sitzen. Insofern war das, ich glaube, der wichtigste Teil meiner Sozialisation.
Also wir reden hier von den späten 70ern, frühen 80ern. Sie sind aber ja dann zu Fairtrade Deutschland, was ja damals auch erstmal ganz anders hieß. Ich glaube, erst hieß es Kleinbauerncafé.
Arbeitsgemeinschaft Kleinbauerncafé, genau. Ein kaum verständlich zu machender Begriff. Ja. Und das war meine erste Aufgabe in dem ersten Jahr, wo ich diesen Job bekommen habe, vom Wohnzimmer aus anfangen, sorg für einen anständigen Namen, sorg für ein Logo, sorg für ein Konzept und guck mal, ob der faire Handel aus der Ebene der Dritte Weltläden, GEPA und Co. in die Breite gehen kann. Und dafür braucht man schlicht und einfach ein Siegel, aber das musste alles erstmal erarbeitet werden. Also insofern war das erste Jahr gezeichnet davon, Basics zu machen für Dinge, die zu dem Zeitpunkt nicht sehr einfach waren, weil das, was man jetzt unter Nachhaltigkeitsdebatte und so diskutiert vor 30 Jahren, war die Frage der globalen Gerechtigkeit im Handel und Industrie definitiv nicht en vogue. Also insofern kam ich mir fast wie ein Missionar vor.
Das Fairtrade-Siegel, das haben Sie dann wirklich erfunden?
Ja, ich habe also auch der Name Transfer ist ein Kunstname, um ihn besser schützen zu können. Und wir hatten das alte Schwarz-Weiß-Logo mit einer Waage, was dann auch bis in die 90er rein unser Logo war. Und irgendwann haben wir dann, weil die Initiativen sich über Transfer nach Italien, Österreich, Japan, Kanada, USA und die Schwesterorganisation hieß Max Havela von Holland aus nach Frankreich, Belgien ausgebreitet hat. Und irgendwann in den 90ern haben wir gesagt, wir müssen hier mal anfangen, nicht doppelt und dreifache Arbeit zu machen und haben dann Fairtrade International gegründet. Und haben dann die 8 verschiedenen Logos, die es gab, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, dann mit dem internationalen Logo versehen, was ja jetzt auch weithin bekannt ist. Aber da sind wir schon im Jahre 2004. Also die Dinge haben ziemlich gedauert und es ging nichts über Nacht.
Gegründet wurde diese Institution, also der Verein, ne, der ursprünglich mal Kleinbauerncafé, Arbeitsgemeinschaft hieß, ja von verschiedenen Institutionen, da waren kirchliche oder sind, glaube ich, bis heute kirchliche
politische Stiftungen,
Friedrich-Ebert-Stiftung, Gewerkschaften oder gewerkschaftsnahe Institutionen. Wie kamen die damals auf Sie? Oder haben Sie sich bewerben müssen?
Also es gab eine Ausschreibung in der Frankfurter Rundschau und Taz. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich will nicht sagen auf Sinnsuche, weil ich so ein bisschen changiert habe zwischen Sozialarbeiter und ehrenamtlich war ich, und da bin ich immer noch bei Amnesty International engagiert und war dort im Bundesvorstand für Kampagnen, aber eben auch ehrenamtlich. Das heißt, dadurch, dass ich immer nur 2-3 Tage die Woche gearbeitet habe, um genug zu verdienen für den Lebensunterhalt, um dann die Dinge zu machen, die mich berühren. Kulturmanagement, aber eben auch Amnesty International. Und das mal zusammenzufügen, also sprich, für Menschenrechte, wozu ja der faire Handel auch gehört, und endlich mein kaufmännisches Know-how, Marketing und Co. zusammenzubringen, hat sich das dann nach meinem Empfinden zu einem Idealjob entwickelt. Und sonst hätte ich, glaube ich, die über 30 Jahre das auch nicht gemacht, weil es wirklich kaufmännisches Know-how erfordert. Sie müssen mit großen Handelsketten und globalen Konzernen verhandeln. Und auf der anderen Seite sind sie in einem klar politischen Kontext, eben die Ungleichheiten des Welthandels zu bearbeiten. Und das war in der Mischung, wo ich sagte, top, die Wette gilt.
Und Sie hatten 100.000 Mark Startkapital. Ja. Und welchen Auftrag genau?
Prüfen, ob der faire Handel aus der Nische der Weltläden über ein unabhängiges Siegel dann in die Supermärkte kommen kann. Und natürlich war klar, dass der Kaffee, dass ja das Produkt, mit dem wir auch am meisten assoziiert werden, quasi der erste Schritt sein sollte. Also das heißt, ich habe mir die Hacken abgelaufen, um mit den großen Händlern Edeka, Rewe und Co. zu reden. Ich habe mir die Hacken abgelaufen, war beim Kaffeeverband, wo ich wie ein Alien bei der Jahrestagung des Kaffeeverbandes, die wollten wissen, was treibt dieser Kerl in Köln, da der über fairen Handel bei Kaffee redet, brauchen wir das? Und die haben mich eingeladen, das war im Juni 92. Und danach hat keiner mit mir geredet. Also ich stand da, Dieter Overath, allein zu Haus. Und nachher kam Herr Darboven, der dann ja auch der erste Lizenznehmer als Markenartikler war, und hat sich getraut, mit mir zu reden. Aber das war kein Heimspiel.
Dann sprechen wir gleich weiter über die Entwicklung des fairen Handels und Ihr Engagement nach einem Musikwunsch von Ihnen, der ganz klar noch aus Ihrer lateinamerikanischen Prägungsphase kommen muss, nämlich Mercedes Sosa und Leon Gieco, Solo le pido adios. Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Gast ist Dieter Overath, der in diesem Sommer 2022, seinen Posten als Geschäftsführer von Fairtrade Deutschland abgibt, nach ziemlich genau 30 Jahren. Und eigentlich waren Sie schon in Rente, Herr Overath, oder?
Ja, die normale Verrentung wäre ja mit 65 Jahren und 8 Monaten gewesen. Und dann winkt am Horizont 2 Jahre später das 30-Jährige. Und ich bin noch gut beisammen. Und insofern war dann die Entscheidung, das 2 Jahre länger zu machen. Und wir haben auch den Vorstand von 3 auf 4 erhöht, um in einer Organisationsreform nicht ein Dieter Overath 2 zu suchen, wenn ich nach so einer langen Zeit ausscheide, sondern dass wir dann einen paritätischen Vorstand mehrheitlich weiblich haben, um auch so neuen Organisationsentwicklungen entgegenzukommen. Also die Zeit, wo ich mit dem Hintergrund da gut wirken konnte, wird jetzt in eine andere Phase überführt. Und genau dafür waren die 2 Jahre, die ich noch draufgelegt habe, um diese Transformation vernünftig hinzukriegen. Und für mich war es auch toll, das 30-Jährige, wo so viele Aktivitäten war, noch voll mitzunehmen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es war gar nicht so einfach mit, am Anfang ging es ja um Kaffee, also mit den großen Kaffeeherstellern und Unternehmen in Kontakt zu treten und auch überhaupt diesen fairen Handel, die Idee des fairen Handels herauszuholen aus der eine Weltladenecke, die ja nicht schlecht ist, aber die nicht so viele Menschen erreicht. Ja. Dass das also relativ schwierige Anfänge waren. Wann haben Sie denn gemerkt, so jetzt funktioniert es? Vielleicht sogar jetzt haben wir einen Durchbruch.
Also der kam eigentlich schon früh, weil im Februar 93 die Rewe als große Handelskette sich entschieden hat, fairen Kaffee bundesweit in die Läden zu nehmen. Und da haben aber auch die Mitgliedsorganisationen mächtig Dampf gemacht. Also die katholischen und evangelischen Frauenorganisationen sind zu Supermärkten gegangen und haben gesagt, wir wollen hier fairen Kaffee drin haben. Das hat komplette Irritation aufgelöst, wenn dann in einem Markt auf einmal innerhalb von einer Woche 10 größtenteils Frauen hinkommen und das sagen. Und die haben dann ihren Gebietsmenschen angerufen. Hier kommen irgendwelche verrückten Frauen und fragen nach Fairtrade-Kaffee. Und das hat bei der Rewe in dem Falle Eindruck hinterlassen, weil es ist ja selten, dass Konsumentinnen nach einem konkreten Produkt öffentlich fragen. Und das war zwar einerseits toll, aber der faire Kaffee war von einem unbekannten Hersteller. Es war nicht die faire Krönung, das wäre ein Durchbruch gewesen, sondern es kam dann ein, zwei Jahre später Darboven, der ja durchaus bekannt war, eben auch mit einer Kaffeesorte. Aber dafür, dass die Kaffeepreise in den 90ern so tief im Keller waren und die Produzentinnen wirklich vor dem Aus standen, sind wir dann bei einer Produzentenversammlung sowohl mit einer großen Jakobs-Kaffeepackung nach Bremen vor die Zentrale von Jakobs und mit vielen tausend Postkarten nach Hamburg zur Schibo gegangen. Aber die wussten mit uns, salopp gesagt, nichts anzufangen.
Also sie produzieren ja nicht. Ne? Fairtrade zertifiziert, das heißt, sie überprüfen das, ne, und geben dann dieses Siegel aus. Da gibt es ja unterschiedliche Kriterien, die da erfüllt sein müssen. Also geregelte Arbeitsbedingungen, Mindestlohn, Verbot von Pestiziden und so weiter. Ich lese dann aber auch in den Fairtrade-Standards Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit. Das heißt, Kinderarbeit an sich kann dann doch möglich sein.
Also ich selber habe vor der Zeit, wo ich angefangen habe und später auch in Costa Rica und Guatemala Kaffee gepflückt. Und wenn die Erntezeit ist und innerhalb von ein paar Tagen die roten Kirchen runter müssen, ist das ein Kleinbauer, ein Familienbetrieb. Und da packen alle mit an. Und das ist komplett davon zu trennen, dass wie in Westafrika Kinder versklavt werden und dann eben in der Kakaoernte unter schrecklichsten Bedingungen eingesetzt werden. Die gehen zur Schule und nachmittags während dieser heißen Phase helfen sie mit. Und
also das, wie bei uns bei der Weinlese
ja,
zum Beispiel.
Ich selber habe in der Volksschule in den Herbstferien, die Kartoffelferien hießen, beim Bauer Litz in der Bruder-Klaus-Siedlung in der Kartoffelernte gearbeitet. Und so verstehen wir das. Aber die Frage ausbeuterischer Kinderarbeit ist verboten. Wobei ich hier immer sage, Kinderarbeit zu verbieten ist ein Punkt. Man kann sie nur verhindern, nicht nur durch Verbote, sondern dadurch, dass die Eltern ein Einkommen haben, um ihre Kinder zur Schule zu schicken. Also man muss an der Einkommenssituation zur Bekämpfung der Kinderarbeit ansetzen und nicht nur an Verboten.
Am Anfang war es ja nur Kaffee, aber inzwischen klebt das Fairtrade-Siegel ja aber auch noch auf einer ganzen Reihe anderer Produkte. Ne?
Wir haben in den 90ern Tee, Honig, Orangensaft, Zucker, dann kamen die Blumen Anfang der 2000er, 2005 dazu und danach eben Baumwolle und Richtung Textilien, faire Textilien, aber das ist eine wirkliche Baustelle. Das heißt, eine Produktkategorie einzuführen wie Orangensaft, wo dann weder José, Granini und wie all die großen heißen nicht mitmachen, verbleibt man natürlich eher in der Nische. Das heißt, es ist dann ein harter Kampf gewesen, aus dieser Nische rauszukommen. Und hier war ein Schlüssel, dass die Händler, die ja zunehmend Eigenmarken machen, Rewe, Aldi, Lidl, dann ihre Eigenmarken umgestellt haben. Und darüber kommt ein Mengenvolumen hin, wenn sie dann bei einem dieser Händler quasi nur noch Schokolade mit Fairtrade-Kakao bekommen. Also insofern, wenn es dann bitte schön Lindt, Milka und Co. nicht machen, dann muss man den Umweg über die Händler. Und das hat Mengenrelevanz.
Und die anderen ziehen dann nicht mit? Oder nach?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich provokant wäre, würde ich sagen, wenn eine Lindt-Schokolade 2-3 Euro pro 100 Gramm kostet und als Edelschokolade angesehen wird, aber nicht garantiert wird, wie viel die Kakaobäuerinnen in Elfenbeinküste und Ghana bekommen, dann finde ich solche hochpreisigen Produkte eigentlich fragwürdig, wenn sie nicht am ersten Glied in der langen Kette anfangen und denjenigen, die ja eigentlich eine gute Schokolade sicherstellen. Eine gute Schokolade geht nur über guten Kakao. Und mein Gefühl ist, man wartet hier, bis der Druck dann irgendwann noch größer wird, um sich zu bewegen. Also insofern, wir haben viel bewegt, aber man sieht an dem Verhalten großer Markenartikler, dass das noch nicht die gewünschte Antwort bekommen hat.
Aber würde es denn, sage ich mal, so viel mehr kosten, das zu machen für Firmen wie Lindt oder?
Ja, wenn ich das mal an diesem berühmten WM-Fan-T-Shirt, was ja vielleicht demnächst dann von Adidas und Co. auf den Markt gebracht wird, über 100 Euro kostend. Und wenn Sie hier den Lohn der Näherin in Bangladesch verdoppeln würden, dann macht dieser Anteil einen so verschwindend geringen Anteil an den 100 Euro, die für Marketing und Co. ausgegeben werden. Das heißt, jeder bei Blumen müssen die Blumenfarmen 10% auf den sogenannten FOB-Preis, sprich dem Preis, zu dem das abgegeben wird, in dem Fairtrade-Prämie bezahlen. Und bei Blumen sind viele Millionen Euro zusammengekommen an Fairtrade-Prämie, nur über diesen kleinen Anteil, der sich nicht so stark auf den Endverkaufspreis auswirkt. Das haben sie in fast allen Produktkategorien. Man kann Stellschrauben am ersten Glied der Kette drehen, ohne dass man pleite wird.
Jetzt hören wir noch mal einen Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Yusundur, und also ursprünglich von Yusundur Nenecheri, Seven Seconds, aber Sie wollten eine besondere Version, eine Live-Version aus Südafrika, glaube ich.
Ja, weil einmal ist es eine tolle Sängerin, und Yusundur ist ja in Senegal, ist eine Ikone in der afrikanischen Musik, weil er eine tolle Stimme hat und wirklich auch Kompositionen hat, wo er sowohl die afrikanische Herkunft als auch moderne Elemente einfließen lässt. Und Seven Seconds ist das tollste Lied, um die Hautfarbe zu einem Thema zu machen, dass ein Kind nicht weiß, mit welcher Hautfarbe es geboren wird und was diese Hautfarbe dann irgendwann ausmacht. Und das finde ich in diesem Lied sehr toll zum Ausdruck gebracht. Und die Kultur kann das ja viel besser als unser einer, der sich den Mund fusselig reden müsste. Und deswegen finde ich dieses Lied einfach toll. Und es hat auch damit zu tun, dass über Fairtrade ich unzählige viele Reisen in den afrikanischen Kontinent gemacht habe. Und das hat mir diesen Kontinent, und da bin ich sehr dankbar für, wirklich eröffnet. Seven seconds away, just as long as I stay.
Herr Overath, kurze Frage nochmal zu der Musik gerade von Yusundur, Seven Seconds. Sie sagten, da würde so toll beschrieben, dass ein Kind nicht weiß, welche Hautfarbe es hat, wenn es geboren wird. Also es geht quasi um den Zufall, wo und wie man geboren wird.
Genau.
War es Ihnen, der Sie auch sehr viel eben mit dem globalen Süden zu tun hatten, eigentlich irgendwann mal, oder haben Sie sich dafür geschämt, ein privilegierter Europäer zu sein?
Ja, man muss aufpassen, nicht arrogant zu werden, dass so manche Diskussionen wirklich Wohlstandsdiskussionen sind. Und das sage ich mit allem Respekt, dass die aktuelle Situation von Preissteigerungen für viele schwer zu verkraften ist. Wenn man in den meisten Ländern im globalen Süden in den täglichen Lebenssituationen ist, weiß man, dass wir manchmal auf recht hohem Niveau jammern. Und das meine ich wirklich nicht abfällig. Und das hat mich immer angetrieben, dass diese globale Ungerechtigkeit, hier werden die Bohnen für ein paar Cent geerntet und dann kommt hier in unseren Ländern irgendein tolles Logo, eine Brand, wie man sagt, drauf und somit gewinnt es dann an Wert für etwas, was eigentlich die Menschen vor Ort erstellen und dafür einen Hungerlohn bekommen. Und das treibt uns an, weil wir finden, dass sowohl das Bearbeiten des Klimawandels auch nicht ohne soziale Gerechtigkeit geht. Die Pandemie, also es sind alles Dinge, wo man weiß, man muss auf globaler Ebene Lösungen finden und auf globaler Ebene muss man eben die Länder auch stärker mitnehmen, die noch ungleich mehr betroffen sind von Armut, Klimawandel und Co. Und das ist nicht so, als wenn Fairtrade die Welt retten könnte, das wäre absolut vermessen, aber wir greifen an einem Alltagskonsum, greifen wir diese Fragen auf, wo wir auch ein Stück eine Nachdenklichkeit über Gerechtigkeit bringen, weil es sind ja Produkte, man trinkt gerne Kaffee, man isst gerne Bananen. Wir haben ja eine positive Beziehung, die wollen wir um Gottes Willen ja auch nicht verändern. Aber wer steckt dahinter und was kann man da machen und wohin soll die Reise eigentlich gehen?
Wenn Sie mal so zurückschauen, wie viel haben Sie erreicht? Also ich glaube, inzwischen sind wir bei 1,7 Millionen Bäuerinnen und
1,9, wie wir gestern.
1,9.
1,9 Millionen.
Und wie viel werden das gewesen sein, als Sie angefangen haben?
Das waren ein paar hundert, wenn es hochkommt, 1.000, 2.000 Kaffeebauern, größtenteils in Mexiko. Und jetzt ist es ein global umspannendes Netzwerk. Aber natürlich erreichen wir auch über Fairtrade nicht alle. Aber ich glaube, das Siegel ist zu 92% bekannt, ähnlich hoch wie das Bio-Siegel. Und wir haben ein Thema gesetzt, wo man sich zu verhalten soll und wo man einen Diskurs anfängt, wie können wir in unserem, was hat unser Alltagskonsum mit den Realitäten zu tun? Also insofern geht der Erfolg des Fairtrade-Siegels weit darüber hinaus, was jetzt die 1,9 Millionen betreffen, weil jetzt große Bananenkonzerne auf einmal anfangen müssen, sich zu erklären, warum sie so handeln, wie sie gerade handeln. Textilfirmen auch, weil es ein Lieferkettengesetz gibt, was wirklich suboptimal ist, aber wo gezwungen wird, Transparenz herzustellen. Und an diesen Schritten haben wir mitgearbeitet und das hat eine Hebelwirkung. Also insofern ist es mehr wie die 1,9 Millionen, wo wir in Fairtrade Schools, in Universities, also zivilgesellschaftlich, diese Frage wirklich mit auf die Tagesordnung gestellt haben. Und das ist mehr als jetzt die 2,1 Milliarden Umsätze mit Fairtrade-Produkte, die im letzten Jahr waren, was sich toll anhört. 36% Marktanteil bei Blumen oder eben 17% bei Kakao. Das hätte ich mir in den Anfangsjahren nicht erträumen können. Aber wir wissen, we are halfway.
Wie viel haben Sie eigentlich geopfert für Ihre Arbeit?
Ja, das müssen Sie vielleicht meine Familie auch mal fragen, die zum Glück auch meine beiden Töchter lebhaften Anteil auf sich viel für Fairtrade engagiert haben. Also insofern, sie fanden das toll, was ihr Papa macht und sie engagieren sich jetzt auch in Umweltfragen. Aber wenn Sie so eine Organisation leiten und wie jetzt in den letzten Jahren auch in dem globalen Leitungsgremium drin sind, wo Sie dann mal Konferenzen haben, die am späten Abend oder am frühen Morgen sind, weil wir reden über verschiedene Uhrzeiten, in denen wir alle leben, war das manchmal schon heftig. Aber es hat mich weiter angetrieben, dass ich das Gefühl hatte, wir kommen auch voran bei aller Beschränkungen, die wir haben. Also insofern, und ich habe so viel Feedback auch von unseren Partnern im globalen Süden bekommen und das hat mich letztendlich angetrieben. Aber ich spiele nebenher Theater und Co., gucke Fußball, also man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass Fairtrade jetzt 200% in meinem Leben ausmacht. Ich habe immer auch versucht, Inseln zu schaffen, um auch mit was komplett anderem dann eben auch was zu machen. Und vorgestern war in Nairobi der große Galaabend und dann hat das Hope Theater Nairobi, ein aus dem Slum entstandene Theatergruppe, gespielt. Und ich selber bin seit 10 Jahren Mitglied in dieser Theatergruppe, spiele Bad Guys bis zum Abwinken, weil es mir absoluten Spaß macht. Und das ist, sag ich mal, so ein Ausdruck dessen, dass ich immer auch versuche, in einen anderen Modus zu kommen.
Aber das heißt, zum Theaterspielen müssen Sie dann immer nach Nairobi?
Die kommen einmal im Jahr immer nach Deutschland, sehr viel im Südwestbereich, spielen in Fairtrade Schools. Wir haben in Stuttgart im Theaterhaus mehrfach gespielt. Wir haben in Karlsruhe im Staatstheater gespielt, also durchaus gute Orte. Die letzte Aufführung war vor der Pandemie in Konstanz im Stadttheater. Sprich, dort holen sie so ein bisschen, versuchen sie die Einnahmen zu generieren, um den Alltag in Nairobi, der weiterhin in einem Slum stattfindet, zu machen. Und ich mache dann The Bad White Guy. Also insofern.
Beispiel? Also in bekannten, also sag ich mal, in klassischen Theaterstücken oder in welchen, die dann extra dafür geschrieben werden?
Ja, das war, wir haben einen sehr guten Regisseur, der auch Opern und Theaterstücke macht, ein Österreicher, der dann mit Peace, das war unser letztes Stück, versucht hat, die Diskrepanz in dem, wie wir Afrika sehen und wie Afrika uns sieht, auf die Bühne zu bringen, weil ich glaube, es gibt keine unbefangene Einstellung zu Afrika. Wir wollen helfen, aus allem spricht keine Normalität. Und das können Sie in der Kultur am besten ausdrücken. Und ich habe ja jetzt im nächsten ein bisschen mehr Zeit. Und wenn alles klappt, werden wir dann im Herbst in Ihrem Sendegebiet dann auch wieder auf Tour gehen, vormittags in Fairtrade Schools und die Kinder mitnehmen. Und dann hoffentlich ein paar Auftritte dann in guten Theatern, um auch ein anderes Publikum zu erreichen und um auch für die Gruppe Einnahmen zu generieren. Und das mache ich seit 10 Jahren und es macht mir totalen Spaß.
Und das werden Sie auch als Rentner weitermachen?
Ja, ich fremdel noch ein bisschen mit dem Begriff Rentner.
Verzeihung.
Also es ändert nichts daran, dass ich die operative Verantwortung gebe, aber in meinem Herz sind so viele Kammern mit diesen Dingen, mit Kultur und dem Engagement noch vorhanden, dass ich gucke, wo oder wie ich da was machen kann. Aber also, die Kulturarbeit gehört dazu, weil es, wie wir eben auch bei dem Lied von Yusuf Duhur gesehen haben, es eröffnet andere Zugänge. Und das finde ich immer wichtig, weil mit schlechter Laune kann man die Welt nicht verändern.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war SWR 2 Tandem, Redaktion Martina Kögel, Musikauswahl Moritz Schelius und unser Gast, Technik Christoph Schumacher. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen schönen Abend.